Ich habe letzte Woche sehr geweint, weil ich festgestellt habe, ja, dass das ADHS an meinem jetzigen Beziehungsstatus schuld ist. Also mein Mann und ich, wir leben ja im Moment getrennt. Also wir sind ein Paar, aber wir wohnen nicht zusammen. Und der Grund ist eigentlich mein ADHS, also meine Neurodivergenz. Und ich habe da letzte Woche sehr geweint, weil ich festgestellt habe, wir hatten eigentlich gar keine Chance. Also mit einem undiagnostizierten ADHS hatte unsere Beziehung, unsere Sexualität eigentlich gar keine wirkliche Chance. Und warum das so ist, das erkläre ich dir heute in dieser neuen Folge des Oh Yes Lust Podcasts. Und die wird sehr persönlich. Ich werde natürlich auch ganz viel immer Ableitungen machen ins Allgemeine hinein. Also wie reflektiert ADHS in die Sexualität und in die Partnerschaft hinein? Ich werde jetzt gar nicht so viele Worte dazu verlieren, was ADHS ist. Wer sich diesen Podcast anhört, der weiß das meistens schon. Einfach nur zwei Sätze. Bei jemandem, der ADHS hat, wird das Dopamin im Gehirn, es steht nicht immer gleichmäßig zur Verfügung. Es ist entweder zu viel da oder zu wenig da. Das hat natürlich immense Auswirkungen, denn Dopamin ist zuständig für Fokus, für Motivation und für Konzentration. Und das reflektiert in alle Lebensbereiche hinein. Das reflektiert in den Beruf hinein, in die Beziehung, aber eben auch in die Sexualität. Bei uns hatte das zum Beispiel ganz immense Auswirkungen. Mein Mann und ich, wir hatten ja ein sehr, sehr hohes Streitlevel. Also man würde vielleicht sogar sagen, dass wir ein hochstrittiges Paar waren. Also wir haben bestimmt jede Woche mindestens einen heftigen Streit gehabt. Und wir haben es eigentlich gar nicht verstanden, warum. Weil wir sind total friedliebend. Wir haben auch kein Temper, also wir sind jetzt keine heißblütigen Menschen und trotzdem ist es jedes Mal an so Kleinigkeiten hat es sich entzündet. Der eine hat was gesagt, der andere hat reagiert, bam, bam, bam und schon habe ich meine Hulk ausgepackt. Na, wenn ich dann so wütend werde, dann habe ich das Gefühl, da kommt so ein Hulk, ich werde so grün und dann kann ich mich mehr wirklich schwer halten. Und nicht mehr so richtig gut beruhigen. Als dann die Diagnose kam, ungefähr vor 2 Jahren, da habe ich gemerkt, dass dieses Streitlevel maßgeblich mit dem ADHS zu tun hat. Weil Streiten einfach auch ein enormer Dopaminbringer ist. Das war mir so überhaupt nicht klar. Streiten löst wahnsinnig viel Dopamin im Gehirn aus. Und gerade wenn das Gehirn unterversorgt ist, dann versucht es auf die gemeinsten Art und Weisen an Dopamin ranzukommen. Streiten ist da zum Beispiel ein Dopaminbringer. Aber auch sich Sorgen machen, kenne ich ganz viel von Menschen, also auch von meinen Klientinnen, dass die sich ganz viele Gedanken machen, ganz viele Sorgen machen, ganz viele Dinge durchspielen. Und jedes Mal Sorgen machen ist auch ein wahnsinniger Dopaminbringer. Es kann aber auch daran liegen, dass das Nervensystem dysreguliert ist, ne, weil man schon die ganze Woche die Zähne zusammengebissen hat, sich maskiert hat, nicht ADHS-konform gelebt hat und dann am Ende der Woche das Nervensystem so zerrüttet ist und so überreizt ist, dass man sich nicht mehr zusammenreißen kann. Und deswegen so ein Streit passiert. Das war bei uns zum Beispiel auch sehr auffällig, dass das immer Donnerstag, Freitag oder Samstag passierte, spätestens Samstag. Und als dann klar war, okay, das liegt an der Neurodivergenz und wir nach und nach oder ich nach und nach gelernt habe, wie ich anders damit umgehen kann, hat sich unser Streitlevel um 90% reduziert. Also wir haben nur noch minimal gestritten, die wurden auch nicht mehr so heftig, also na, nur noch so kleine Eruptionen, die dann aber auch innerhalb von einer halben Stunde auch schon wieder vorbei waren, weil wir einfach wussten, das müssen wir jetzt nicht ernst nehmen, das müssen wir nicht weiterverfolgen. Das ist das ADHS, das hier gerade versucht, ans Dopamin zu kommen. Und wir gelernt haben, wie wir dem ausweichen können. Und das war aber nur einer von sehr, sehr vielen Faktoren, wie das ADHS in meine Beziehung reingespielt hat. Aber lasst mich nochmal eine Rolle rückwärts machen, wie ich eigentlich zu der Diagnose gekommen bin. Denn ADHS war eigentlich überhaupt nicht auf meinem Schirm. Also ich habe natürlich gemerkt, dass mein Leben irgendwie anders verläuft als das von anderen Menschen, aber ich habe das nicht mit dem ADHS in Zusammenhang gebracht. Ich war bei einem Business-Netzwerk-Treffen von Frauen, She Apparel, und eine Frau hatte erzählt, dass sie jetzt gerade ihre ADHS-Diagnose bekommen hat. Und ich war natürlich potzneugierig und sagte, okay, woran merkst denn du, dass du ADHS hast? Und dann erzählte sie, dass sie immer dieses Kopfkino hat. Also, dass sie ihre Gedanken überhaupt nicht ausschalten kann, dass sie immer vier Gedanken gleichzeitig hat und dass sie eigentlich nie nicht denkt. Und dann dachte ich, oh mein Gott, das bin ich. Also diese rasenden Gedanken auf vier Ebenen. Für mich ist ja das Schlimmste, wenn ich in der Sauna liege, wo nichts zu tun ist, dann dreht mein Kopf, mein Gehirn total frei, weil es verzweifelt versucht, irgendwo Dopamin herzukriegen. Und schickt mir irgendwelche Gedanken, irgendwelche Szenen aus 1999 und fängt an, mit sich selbst sich darüber zu unterhalten, wie ich mich in dieser Situation besser verhalten hätte können, was ich da falsch gemacht habe oder richtig gemacht habe. Und ich bin in irgendwelchen Vergangenheitsloops gefangen. Oder ein anderes schönes Beispiel sind auch diese, man nennt das, heute weiß ich das natürlich, überwältigende Gedanken, die von einem Besitz ergreifen. Ich saß mit meinem Mann in den Weinreben, in den Gärten in Südfrankreich. Ein wunderschöner Morgen, die Vögel zwitscherten, ein laues Lüftchen, totale Stille und Peace. Und mein Gehirn fängt an zu überlegen, was ich jetzt tun würde, wenn ein Axtmörder um die Ecke käme, wie ich mich verhalten würde. Und ich habe immer gedacht, ich bin verrückt. Ich habe das gar niemandem erzählt, was in so meinem Kopf abgeht. Und heute weiß ich eben, dass das typisch für ADHS ist, diese überwältigenden Gedanken. Und dass dieses sich Sorgen machen, Ängste haben, krasse Situationen sich ausmalen, dass das für das Gehirn Dopamin bringt. Und dass es eben, wenn es merkt, es ist unterversorgt mit Dopamin, dass es eben anfängt, seine eigenen Theaterstücke zu inszenieren, um an Dopamin zu kommen. Das Gehirn kann nämlich nicht unterscheiden zwischen was ist real und was ist Fantasie. Das nutzen wir ja ganz viel beim Manifestieren zum Beispiel oder Mantren sprechen, ja, weil das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Realität und Fantasie. Deswegen in dem Moment, wo das Gehirn anfängt, über einen Axtmörder nachzudenken, fängt der Körper an zu reagieren und ganz, ganz viele Hormone auszuschütten, unter anderem eben auch Dopamin, weil Gefahr, wir müssen uns jetzt fokussieren und loslaufen oder kämpfen. Und der ganze Körper fängt an, auf diesen Gedanken hin zu reagieren und Dopamin auszuschütten. Und das ist natürlich auf ganz vielen Ebenen eine schwierige Sache. Und so bin ich drauf gekommen, dass ich möglicherweise ADHS habe. Hab dann ein Online-Institut gefunden, das ganz seriös über mehrere Sitzungen hinweg mit einer Psychologin und vielen Gesprächen herausgefunden hat, ja, ich habe ADHS. Das war ungefähr vor 2 Jahren. Und als ich die Diagnose bekommen habe, sind 2 Dinge passiert. Zum einen bin ich ganz erleichtert gewesen, weil so ein riesen Puzzlestück fehlte. Und ich war ganz hoffnungsvoll, weil ich gedacht habe, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, kann mein Leben regeln. Und auf der anderen Seite war ich todtraurig, weil ich dann sozusagen, ich setze jetzt nochmal meine Brille auf, die ADHS-Brille aufgesetzt habe und mein ganzes Leben nochmal rückwärts angeguckt habe mit dieser ADHS-Brille auf und gemerkt habe, oh mein Gott, ich habe das Elite-Gymnasium verlassen, weil es mir eben an Fokus und Konzentration gemangelt hat. Ich habe immer gedacht, ich war zu dumm, Das war es aber gar nicht, sondern Motivation, Fokus, Konzentration sozusagen haben gefehlt. Hätte ich damals vielleicht schon Medikamente genommen, hätte ich das geschafft, weil es ja nicht an meiner Intelligenz lag, sondern an meiner Konzentrationsfähigkeit. Und viele Ärzte sagen eben, dass man so ein Medikament auch eher sehen muss wie eine Brille. Also es gibt da einen Mangel und man kann eben etwas tun, um diesen Mangel zu beheben, wie eine Kurzsichtigkeit oder eine Weitsichtigkeit. Und genau das sind die Medikamente. Zumindest für mich. Ich will niemanden dazu raten, das zu machen oder nicht zu machen. Ich bin keine Ärztin. Ich kann hier nur sagen, was für mich gut geholfen hat. Oder ich habe eben auch verstanden, warum ich mein Studium abgebrochen habe. Und natürlich habe ich auch verstanden, warum ich so viele wechselnde Sexualpartner hatte, warum ich da über meine Grenzen gegangen bin, warum ich mich auch immer wieder mal in Gefahren gebracht habe, weil das natürlich auch aufregend war und Dopamin gebracht hat. Ne? So ein Kitzel, so eine Aufregung, so eine Lebendigkeit. Klar, eben auch mit einem Risiko, mit einer Gefahr, und man weiß es inzwischen, das ist mit Studien wirklich gut belegt, dass Menschen mit ADHS einfach da zu mehr Risiko neigen, mehr unterschiedliche Partner haben, vergessen zu verhüten, Sexualpraktiken, Dinge machen, die risikoreich sind, ne? One-Night-Stands mit Leuten mitgehen und Drogen, Alkohol. All das eben, weil das Gehirn versucht, irgendwo Dopamin herzukriegen. Und es gibt ja quasi diese Dopaminversorgung, ist entweder zu viel oder zu wenig. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was passieren kann, wenn sie zu wenig ist. In einer Partnerschaft kann das zum Beispiel bedeuten, dass man sich nicht so gut konzentrieren kann, wenn der Partner was erzählt. Das merke ich zum Beispiel. Dass wenn Johannes was erzählt, dass ich nicht gut mich konzentrieren kann. Ne? Also ich bin dann diejenige, die plötzlich aufspringt. Er erzählt was total Persönliches. Ich springe dann auf und mache einen Tee. Und klar führt das dann zu, im besten Falle zu Verunsicherung, aber manchmal eben auch zu Ärger. Hey, weil sich der andere nicht ernst genommen fühlt. Das war aber gar nicht meine Intention. Ich kann nur einfach nicht mehr ruhig sitzen. Ich kenne das auch bei vielen Kindern, dass die zu malen anfangen. Das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Zu malen anfangen, rumzuzappeln, weil sie sich einfach, weil sie etwas tun müssen, damit sie sich konzentrieren können. Und als es dann klar war, dass das ADHS ist, konnten wir zum Beispiel ganz andere Gespräche führen. Ne? Also Johannes hat das dann angekündigt, sagt, du, das wird jetzt ein bisschen tiefer. Hast du Kapazitäten dafür? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich schaffe das. Wenn ich das nicht schaffe, dann würde ich nochmal ein Zeichen geben. Und dann konnte ich so lange zuhören. Und wenn ich dann gemerkt habe, jetzt werde ich unruhig, konnte ich sagen, du, ich muss mich jetzt ein bisschen bewegen. Wäre es okay, wenn ich mir einen Tee mache? Und so konnten wir das dann auf einer Kommunikationsebene abfangen, was früher immer zu einem Konflikt geführt hat. Na, dann war Johannes wütend, weil ich aufgesprungen bin. Und dann hat bei mir etwas eingesetzt, was wir Rejection Syndrome nennen, also eine Art Ablehnungssyndrom. Dazu sage ich aber später nochmals mehr, wie wir dann in diesen Streitteufelskreis geraten sind. Und allein diese Erkenntnis, dass mit mir nichts falsch ist, weil ich aufstehe und Tee mache und dass Johannes gemerkt hat, ich mache das nicht böse, weil es mich langweilt, sondern es hat einen anderen Grund, dass mir der Fokus fehlt, hat schon wieder ganz viel Ruhe reingebracht bei uns. Genau das Gleiche auch mit dem ins Wort fallen. Das ist ja auch typisch ADHS, dass wir immer unterbrechen. Und ich auch. Immer unterbrechen. Das liegt daran einerseits, weil unser Kopf so wahnsinnig schnell arbeitet. Also nachdem das dann klar war mit dem ADHS, habe ich immer ein bisschen im Scherz gesagt, ich verstehe gar nicht, wie andere Menschen überleben, wenn sie so langsam im Kopf sind, weil ADHS-Gehirne auf Höchstgeschwindigkeit arbeiten, also mit Lichtgeschwindigkeit und dann eben nicht nur linear auf einer Ebene, sondern auf vielen Ebenen, in vielen Gedankensträngen. Das heißt, während Johannes zum Beispiel noch über das Problem 1 nachgedacht hat, hatte ich schon Ableitungen getroffen. Wenn wir diesen Weg einschlagen, dann ergibt sich daraus 1, 2, 3, 4. Aber wenn wir jenen Weg einschlagen, dann ergibt sich daraus A, B, C, D. Und während Johannes noch an der einen Sache rumgedacht hat, hatte ich bereits, ja, wie beim Schach, 1000 Varianten durchgedacht und war schon viel weiter. Und wollte das natürlich auch alles sofort mitteilen und habe ihn immer in seinen Gedanken unterbrochen. Weswegen ich angefangen habe, mir einen Zettel auf den Küchentisch zu legen. Und immer, wenn ich neue Gedanken habe oder Verzweigungen habe, dann habe ich mir die notiert, damit die nicht immer so aus mir rauspurzeln und den anderen in seinen Denkprozessen behindern, was dann wiederum zu Wut führt. Nie lässt du mich aussprechen, was uns wiederum in unseren Streit-Circle gebracht hatte. Deswegen hatte ich dann am Ende immer ein Zettelchen da liegen. Oder Johannes hat dann gesagt, du, Moment, lass mich erstmal meinen Gedanken zu Ende denken. Das passiert also, wenn das Gehirn zu wenig Dopamin hat. Wenn das Gehirn zu viel Dopamin hat, dann rutschen wir in so einen Hyperfokus hinein. Also das heißt, wir konzentrieren uns total und plötzlich klappt das mit der Konzentration und wir können richtig durchziehen, aber vergessen dabei leider auch alle Termine. Wir vergessen zu essen, wir vergessen zu trinken, wir vergessen Verabredungen, weil wir total konzentriert plötzlich sind. Und für mich war nochmal spannend zu merken, dass es diesen Hyperfokus kurzfristig gibt. Also ich habe eine wahnsinnig tolle Idee, zum Beispiel jetzt eine Masterclass zu machen zum Thema ADHS, Partnerschaft, Sexualität. Und dann will ich das eigentlich sofort umsetzen. Es kann dann auch mal passieren, dass ich um 2 Uhr nachts aufstehe und eine Salespage vorbereite, die E-Mails fertig mache und am nächsten Tag rausgehe damit. Hyperfokus kann es aber auch ganz langfristig geben. Also ich weiß noch, dass ich, als ich 23, da habe ich Drum and Bass, da habe ich zuerst Kudern-Dorfmeister entdeckt, Moshiba, diese ganze musikalische Welt, Drum and Bass, Techno. Und dann habe ich mich damals als junge Journalistin total reingegraben in diese Welt. Also ich wusste damals alles von 23 bis 27. Jedes Interview, ich war damals Musikjournalistin, jedes Interview mit Goldie oder MC Konrad oder eben Kudern-Dorfmeister, das war wie eine Lecture. Es gab ja kein Wissen über diese Musikrichtung. Und ich hatte so einen Hyperfokus drauf. Also ich habe mich Tag und Nacht mit diesem Thema beschäftigt, war der totale Profi. Und dann kommt der Moment, wenn man es verstanden hat. Das werden wir später nochmal auf diesen Punkt beim Sex zu sprechen kommen. Wenn man es dann verstanden hat, dann wird es plötzlich uninteressant. Und das habe ich ganz oft. Also ich hatte das als Teenager mit Theater. Ich komme ja aus Wien. Ich war am Burgtheater, an der Akademie. Ich war quasi 4-mal die Woche im Theater, in Off-Bühnen. Und plötzlich war mein Interesse vorbei. Dann kam die Musik. Ich habe mich da total reingegraben, habe alles gelernt darüber. Und dann war es plötzlich vorbei. Und dann kam irgendwann die Sexualität. Ich habe mich total reingegraben in das Thema weibliche Sexualität, weibliche Lust, mit allen gesprochen, alles gelesen. Dann war es vorbei. Jetzt beschäftige ich mich wahnsinnig viel mit dem Thema Partnerschaft. Ne? Wie funktioniert Partnerschaft? Wie funktionieren Dynamiken? Was gibt es? So, also es gibt immer so ein großes Interessensgebiet, in das ich mich reingrabe. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben über 3 Jahre. Und da Tag und Nacht dran gesessen, einen Fantasy-Roman, der dann leider nie veröffentlicht wurde, weil das Genre Fantasy damals tot war. Und es gibt diesen Hyperfokus nicht nur bei Hobbys und Interessensfeldern und auf Arbeit, es gibt es auch auf Menschen. Das heißt, ADHSis entwickeln manchmal auch einen Hyperfokus auf Menschen. Das heißt, wir sind total auf eine Person konzentriert, verbringen mit der unsere ganze Zeit. Und je spannender diese Person ist, desto besser ist es natürlich fürs Dopamin. Und das war für mich nochmal eine krasse Erkenntnis zu merken, ich habe immer Freunde, Freundinnen, also romantisch wie nicht romantisch, die einen großen Ballast mit sich bringen, ne? Krasse Kindheit, krasses Elternhaus, Depressionen etc. etc. weil die einfach super spannend sind. Und dann beschäftige ich mich ganz intensiv mit dem Menschen, mache mir ganz viele Gedanken darüber. Und heute weiß ich, das ist der Hyperfokus. Ja, der Hyperfokus, der sich auf einen Menschen konzentriert. Je spannender der ist, desto besser. Je komplizierter der ist, desto besser. Das befeuert dann ganz schön das Dopamin. Und das ist was, was ich bei meinen Kundinnen, Klientinnen, Freunden, Freundinnen, die neurodivergent sind, auch sehe, dass es ein großes Faible gibt für komplizierte Menschen, neurodivergente Menschen, Menschen, die einen ganz schönen Rucksack mit sich bringen und man sich ganz schön daran abarbeiten kann und darauf einen Hyperfokus entwickeln kann. Und das wurde mir schlagartig klar, auch mit Johannes, der ja bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen ist und mit 21 raus ist, da eben auch ein ganz schönes Päckchen mitgebracht hat, an dem wir beide uns abgearbeitet haben und enorm gewachsen sind. Aber das eben auch nochmal erklärt hat, warum ich mich immer zu Menschen hingezogen fühle, die komplexer sind, sagen wir es mal so. Und ich dann eben jetzt auch mit dieser Erkenntnis des ADHS das auch loslassen konnte. Also aufgehört habe, über Probleme zu sprechen. Ich möchte mit Menschen, mit Freunden, mit Freundinnen, mit Partner, mit meinem Partner über schöne Dinge sprechen. Ich möchte mich nicht mehr in ihre Sorgen und ihre Probleme vertiefen. Das heißt natürlich nicht, dass wir die aussparen, wenn was ist. Dann widmen wir uns dem natürlich, aber dann gehen wir wieder zurück zum Schönen. Das heißt, ich habe angefangen zu verstehen, wie ich meinem ADHS nicht mehr blind ausgeliefert bin und mich wie so ein Wurm in ein Problem nach dem anderen vergrabe. Das heißt, wir auch nicht mehr als Paar am Küchentisch sitzen und Probleme wälzen, sondern ganz bewusst sagen, stopp, das ist jetzt gut. Und jetzt lass uns bitte wieder über schöne Dinge sprechen, über Dinge, die unsere Frequenz heben, ne? Die uns gut tun, die uns enlighten, die uns upliften, damit wir aus diesem Dopamin rauskommen, ne? Weil das Gehirn versucht immer auf alle möglichen Wege an Dopamin zu kommen, ne? Also Hyperfokus auf Sorgen und Probleme. Gedanken, die einen ergreifen und nicht mehr loslassen. Streiten, sich zurückgewiesen fühlen. Aber natürlich auch die bekannten Dinge, ne? Alkohol, Drogen, Handy, Online-Shopping, Porno auch ganz viel. Das ist alles Dopaminbringer. Und nachdem mir das klar war, habe ich das ja ganz dolle umgestellt. Viele von euch haben das ja auch mitbekommen, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, also wirklich nur noch selten. Dass ich Eisbaden gehe, weil das ganz viel Dopamin ausschüttet. Ich mache jetzt immer am Abend ab 19 Uhr, versuche ich handyfreie Zeit zu machen, damit mein Gehirn nicht weiter geröstet wird, sondern runterfahren kann. Ich habe für mich gemerkt, dass ich den Samstag so einen unorganisierten Tag brauche, ohne Termine, wo ich einfach so flowen kann und fließen kann, wo ich nicht muss. Ihr werdet das auch oft sehen, dass am Samstag und keine Instagram-Story kommt, weil ich da einfach nichts machen muss und nichts machen will und keine Verpflichtungen haben möchte, weil das die Art und Weise ist, wie ich am besten auftanke. Was ich natürlich in Partnerschaften auch ganz viel merke, ist, dass, jetzt haben wir ja ganz viel über das Thema Konzentration und Fokus gesprochen, wir können auch nochmal über das Thema Motivation sprechen. Also was ja ganz oft in ADHS-Beziehungen passiert, wenn ein Partner oder Partnerin ADHS hat, dass sie rumsitzt und nichts gebacken kriegt. Ne, man nennt das Paralyse, das heißt, das schöne Bild dazu, dass man da wirklich sitzt und man weiß, man muss ganz viel machen, aber man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und dann kommt man in so eine Art Freeze und kriegt es nicht hin. Also man kriegt es nicht hin, den Staubsauger wegzuräumen oder die Steuererklärung zu machen, weil einem die Motivation fehlt. Es fehlt das Dopamin, um einen zu motivieren und das zu machen. Und das kenne ich von mir auch noch früher, dass ich weiß, ich muss diesen Text abgeben oder ich weiß, ich muss die Wäsche aufhängen und ich krieg's nicht hin. Ich sitz rum, innerlich ärgere ich mich total, aber ich krieg's nicht hin. Und dann kommt natürlich Johannes nach Hause und sagt, hey, warum hast du die Wäsche nicht aufgehängt? Warum hast du das Essen nicht gemacht? Du hast doch versprochen, dass du das machst. Und dann schäme ich mich, dann fühle ich mich schuldig, dann weiß ich, dann denke ich, ich bin der letzte Trottel. Ärgere mich total über mich selbst. Und jetzt weiß ich mit dem ADHS, mit der Diagnose, nee, das ist typisch ADHS. Da hat die Motivation gefehlt. Also es war nicht genug Dopamin da, um ins Tun zu kommen. Ich erlebe das oft bei mir, wenn ich viel zu tun habe, dass ich dann in diesen Freeze komme. Das heißt, das schöne Bild, das ich mal gelesen habe, ist, wie kennt ihr diese Kugelschreiber noch mit den vielen Minen, mit der roten, mit der blauen, mit der gelben? Und wenn man die alle gleichzeitig runterdrückt, dann kommt gar keine Mine raus. Und so habe ich mich immer gefühlt. Ne? So viel zu tun, der Newsletter müsste gemacht werden, der Instagram-Post muss gemacht werden, die Wäsche muss gemacht werden, das Essen muss gemacht werden. So, alles sollte passieren, alles sollte gleichzeitig passieren und keine Mine ist rausgekommen. Also ich bin nicht ins Tun gekommen. Und ich sehe das bei vielen, bei meinen Kundinnen, dass das in den Beziehungen zu Riesenproblemen führt, weil eben so viel liegen bleibt und weil das Gegenüber eben klarerweise gar nicht versteht, warum. Es ist doch so einfach, du machst das eine, dann machst du das andere, dann machst du das nächste. I don't get it. Aber das ist eben das ADHS und das ist eben die Motivationsschwierigkeit. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es, als ich noch meine Tage hatte, dass es damit sogar noch schlimmer wurde. Also immer wenn das Östrogen abfiel, also Eisprung und dann nochmal am 21. Tag, der war sogar noch schlimmer. Da gibt es nochmal so einen zweiten Östrogenabfall. Da habe ich quasi nur noch am Küchentisch gesessen wie so ein Zombie und habe gar nichts mehr hinbekommen. Hätte ich das damals schon gewusst, dann hätte ich mir halt eine Menge Selbstbeschimpfung und eine Menge Wut auf mich selbst, warum ich was nicht gebacken kriege, hätte ich mir das ersparen können. Und inzwischen gibt es natürlich in unserer Partnerschaft ein großes Verständnis dafür, ne, zu sagen, hey, sorry, das ADHS hat voll reingekickt, ich war in so einem Freeze, ich habe es nicht hinbekommen. Und ich habe natürlich auch inzwischen gelernt, damit anders umzugehen. Also ich mache dann einfach irgendwas Kleines, also und sei das nur aufzustehen und einen Pullover wegzuräumen, dann habe ich schon so einen kleinen Dopamin-Kick. Yeah, es hat geklappt. Und mit dem bisschen Dopamin kann ich dann das nächste machen. Dann habe ich wieder ein Erfolgserlebnis, dann mache ich das nächste, habe ich wieder ein Erfolgserlebnis, mache ich das nächste und dann habe ich doch alles erledigt. Und manchmal klappt es nicht und dann ist es einfach das ADHS. Und dann bin ich auch ganz lieb zu mir. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder beobachte, auch bei meinen Kundinnen und Klientinnen, dass die anfangen, Medizin zu nehmen, so wie ich ja auch, und dass man dann denkt, das ist jetzt die Wunderwaffe, damit geht alles jetzt easy von der Hand. Aber ich trotzdem begriffen habe, nee, also die Herausforderungen bleiben auch wenn sie kleiner geworden sind, ich muss da schon noch was dazulernen. Also ich muss lernen, pünktlich zu sein. Ich muss lernen, wie ich mich organisiere. Ich muss lernen, wie ich ein Ablagesystem mache, das funktioniert. Ich muss anfangen, Strukturen einzuziehen. Das ist ja was ich so gar nicht kann. Routinen und Strukturen, wirklich schwierig für mich. Ich probiere das aber. Natürlich falle ich immer wieder mal raus. Also sobald ich so eine Routine einen Tag nicht mache, Eisbaden gehen, bin ich schon wieder rausgefallen. Dann mache ich das auch die nächsten Tage nicht mehr. Und dann brauche ich wieder ein bisschen Motivation, um in die Routine zurückzukommen, weil sie mir ja eigentlich gut tut. Und ich so festgestellt habe, man muss schon dann mit so einer Diagnose auch wirklich nochmal ran und was verändern. Also eine Verhaltenstherapie habe ich zwar nicht gemacht, habe ich aber gehört, dass es total hilft. Ich mache zweimal die Woche Sport. Das tut mir enorm gut. Das war für mich ein riesen Gamechanger, auch in unserer Beziehung. Da gibt es so einen Neurotransmitter, der heißt L-Tyrin, glaube ich. Das ist so der Vorbote, der im Gehirn dann in Dopamin umgewandelt wird. Und der bettelt sich die ganze Zeit mit den anderen Neurotransmittern, um ins Gehirn zu kommen, aber die anderen sind schneller. Aber wenn man Sport macht, dann gehen die anderen ganzen Neurotransmitter in die Muskeln. Und dieses L-Tyrin kann dann plötzlich ins Gehirn. Und das merke ich richtig, dass wenn ich mache ja zweimal die Woche Kraftsport, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich emotional stabil, dann bin ich ausgeglichen, dann habe ich mehr Fokus, dann habe ich mehr Konzentration, dann kriege ich wirklich mehr gebacken, dann habe ich nicht mehr diese emotionalen himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Und deswegen habe ich mir einen Private Trainer genommen, weil dann gehe ich auch wirklich hin, weil im Fitnesscenter fehlt mir dann wieder die Routine. Und da gehe ich jetzt zweimal die Woche hin und das war für mich so ein riesen Game Changer. Ich nehme ganz viele Nahrungsmittelergänzungen, die mich auch unterstützen. Omega-3, L-Tyrin und noch ein paar andere Sachen. Protein war ein riesen Game Changer für mich. Morgens gleich nach dem Aufstehen trinke ich einen Proteinshake. Ich esse wesentlich weniger Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate verwandeln sich in Zucker. Zucker ist wieder ein Dopaminbringer. Das heißt, ich habe dann wieder so einen Spike, himmelhoch jauchzend, und wenn das dann abfällt, zu Tode betrübt. Aber mit dem Ei, also mit den Proteinen, läuft mein Blutzucker stabil und damit laufe auch ich emotional stabiler. So. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet, ne? Habt ihr gemerkt, wie das alles aus mir raus wollte? Ich will noch mal zwei Sachen sagen. Ich will was zum Rejection Syndrome sagen, weil das so wichtig ist und weil das in den Partnerschaften auch so zu vielen Problemen führt, wie auch in unserer. Und dann will ich noch mal über Sexualität sprechen, die nächsten so 20 Minuten, die wir noch Zeit haben für diesen Podcast. Das Rejection Syndrome ist ganz weit verbreitet. Ich würde das einfach als Ablehnung definieren. Ne? Jemand, der ADHS hat, der hat ja schon von Kindesbeinen an, ich kann da gut von mir sprechen, so viel Beschämung erlebt. Ne? Du bist zu faul, du bist zu dumm, du musst dich mehr anstrengen, hör auf Nägel zu beißen, hör auf rumzuzappeln. Das habe ich ja nicht nur 5-mal gehört, das habe ich ja von meinen Eltern permanent gehört. Ne? Ich hatte schon als Kind den Spitznamen Springginkal. Ich komme ja aus Österreich. Das heißt so viel wie Zappelphilipp. Ne? Ich habe mich für das interessiert und dann habe ich mich für das interessiert und dann habe ich mich für das interessiert und dann habe ich mich für das interessiert. Ne? Die Großmutter von meinem damals besten Freund sagte mir, ich bin so wie so ein Springginkal. Ich bin wie so eine Biene, die von Blume zu Blume hüpft. Da hätte man eigentlich schon mal drauf kommen können. Und mein ADHS, mein H, hat sich nicht so viel darin gezeigt, dass ich wie irre um den Tisch gelaufen bin, sondern bei Frauen ist das oft so eine Hyperaktivität im Gehirn, wahnsinnig viele Gedanken. Und ich habe die Hyperaktivität in so Mikrobewegungen, ne? Also im Nägel beißen habe ich ja nicht mehr, weil ich jetzt künstliche Nägel habe. Das ist der Grund, warum ich diese tollen Gelnägel habe. Aber ich verändere dauernd meine Sitzposition, ich fasse mir in die Haare, ich schiebe die Brille zurecht, ich beiß mir innen in die Wangen, ich tue an meinen Haaren rum, ich zupfe an meinem T-Shirt. Also ich bin sozusagen die ganze Zeit in so Mikrobewegungen. Und ich habe diesen Hyperaktivität im Gehirn. Und deswegen habe ich schon so ganz viele Ablehnungen von Kindesbeinen anerlebt, durch auch meine ganze Studienzeit. Und ich bin so richtig roh an der Stelle und bin wahnsinnig schnell beschämt. Und wenn jemand was sagt, was da drauf fällt, also ne, in diese Richtung geht, jetzt streng dich mehr an oder du bist zu dumm oder wieso hast du jetzt wieder was vergessen, dann greift bei mir total dieses Rejection Syndrome. Und bei mir wird das dann richtig zu Wut. Ne? Ich gehe dann richtig in den Angriff. Andere Leute gehen in den Freeze. Ein sehr berühmter Podcaster zum Thema ADHS, ne? Da hatte jemand abgesagt, weil er krank war. Und er fiel in diese Ablehnungsspirale. Und dann ging gar nichts mehr. Er hat sich auf den Fußboden gelegt, so in Embryo-Haltung zusammengekauert und musste da jetzt erstmal durchfühlen, wie er sich abgelehnt fühlt, obwohl das gar nicht real war. Also er wurde natürlich gar nicht abgelehnt, aber ne, das fiel auf diese Stelle und hat sich so angefühlt. Das merke ich ganz viel und ganz doll bei meinen Kundinnen, dass dieses Rejection-Syndrom in den Beziehungen wahnsinnig dolle greift. Ja, also ich habe was vergessen zu machen. Johannes sagt, ey Mann, warum hast denn du das vergessen? Und der meint das gar nicht böse. Es ist vielleicht sogar nur eine Frage und nicht mal ein Vorwurf. Hey, warum hast denn du das vergessen? Ich höre aber, es ist der totale Vorwurf, fall in mein Beschämtsein, geh in meinen Hulk und dann sind wir schon in der Spirale, wo ich dann überreagiere, ihm wiederum Vorwurf mache, ne? Er reagiert und wir sofort in unserer Streitspirale drin sind. Und es war für mich ein totaler Release zu merken, oh mein Gott, es ist das ADHS. Oh mein Gott, ich muss diese Straße nicht runtergehen. Ich kann mich an der Stelle manchmal und auch immer öfter immer besser stoppen und sagen, hey, meinst du das jetzt gerade als wirklich als Vorwurf oder ist das nur eine Frage? Und dann sagt Johannes, du, es ist einfach nur eine Frage. Und dann kann ich oft mein Rejection Syndrome wieder einfangen, mich beruhigen. Und dann können wir das in Ruhe kurz klären. Und das ist was, was ich in den Beratungen, die ich mache, in den sowohl mit Paaren wie auch mit Einzelpersonen immer wieder merke, dass diese kreisenden Gedanken, diese emotionalen Höhen und Tiefen, dieses Rejection Syndrome, dass wir das erstmal adressieren, erklären und dafür Handlungsmöglichkeiten finden dürfen mit den Paaren und mit den Einzelpersonen, bevor wir überhaupt dann den Schritt weitergehen und wirklich in die Paarberatung gehen oder in die Einzelberatung gehen. Deswegen war das für mich so wichtig zu lernen, wie ADHS und Partnerschaft, wie ADHS und Sexualität zusammenhängen. Ich war da ja in der tollen Fortbildung bei Julia Händchen, weil diese Paare eine andere Behandlung brauchen. Wenn sozusagen das ADHS oder die Neurodivergenz, ne, das kann auch ein Autismus oder was anderes sein, wenn das nicht adressiert wird, dann greifen die normalen Interventionen nicht. Dann drehen wir uns immer im Kreis und wir finden keine Lösungen. Aber in dem Moment, wo klar ist, da ist vielleicht eine Neurodivergenz im Raum, kann ich ganz anders mit der Person oder mit dem Paar arbeiten und wir kommen wirklich voran. Und selbst wenn das Paar noch nicht oder die Person noch keine Diagnose hat, dann stelle ich das, wenn ich das merke, also jemand, der ADHS hat oder Autismus hat, die haben so eine ganz andere Energy. Und man entwickelt mit der Zeit dafür so einen Riecher. Und ich adressiere das dann auch manchmal und sage dann, du, gibt es da vielleicht eine Neurodivergenz bei euch in der Familie? Ne, bist du schon mal darauf angesprochen worden? Viele sagen ja. Und dann schlage ich vor, dass sie, wenn sich das richtig für sie anfühlt, dass sie da vielleicht nochmal gucken, ob sie eine Diagnose machen wollen. Manche fallen auch aus allen Wolken und sagen, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann lade ich sie ein, vielleicht mal jemandem zu folgen auf Instagram, der sich mit dem Thema beschäftigt. Oder mal ein Buch zu lesen. Es gibt inzwischen auch sehr gute Bücher für ADHS und Frauen. Und zu gucken, ob sie sich da drin wiederfinden. Und eine Kundin von mir, für die das ganz fremd war, die hat dann im Laufe unserer Zusammenarbeit sich immer mehr für dieses Thema geöffnet, dann tatsächlich die Diagnose gemacht, nimmt jetzt Medikamente und meinte, es hat komplett ihr Leben verändert, komplett ihre Partnerschaft verändert. Und sie ist mega erleichtert. Und jetzt können wir nochmal auf einem ganz anderen Level miteinander arbeiten. Nicht, weil sie Medikamente nimmt, sondern weil dieses riesen Puzzlestück reingekommen ist und wir jetzt wirklich neurodivergent konform diese Paartherapie machen können. Jetzt zum Schluss, lass uns nochmal über Sex sprechen, weil die Neurodivergenz natürlich da auch extrem hineingeht. Und zwar in beide Richtungen. Es kann sein, dass man wegen der Neurodivergenz lustlos ist. Also wenn man schon total überreizt ist vom Alltag, wenn man schon ein dysreguliertes Nervensystem hat, dann kann das natürlich zu einer Lustlosigkeit führen. Es kann aber auch sein, dass neurodivergente Menschen, also ADHSis unter anderem, wenn die was verstanden haben, dann finden sie es langweilig. Also wenn sie verstanden haben, wie Sex funktioniert, dann kann das sein, dass das für sie einfach uninteressant geworden ist. Und dann kann man an diesem Punkt natürlich ansetzen und schauen, wie man es wieder interessant machen kann. Aber das ist was eben immer wieder passieren kann, dass Sex einfach nicht mehr spannend ist, weil man verstanden hat, wie ein Orgasmus ist, weil man es erlebt hat, weil man das Drei-Gänge-Menü verstanden hat und weil man jetzt so denkt, ja, bin der Done That Bought the T-Shirt, also warum sollen wir noch Sex haben? Weil das Gehirn denkt, ja, ne, habe ich verstanden, so wie ich damals Theater oder dann Drum and Bass und diese ganze Musikevolution, Revolution, Musikrevolution. Irgendwann habe ich es verstanden, dann war es nicht mehr spannend. Und das kann neurodivergenten Menschen mit Sex genauso passieren. Es kann aber auch sein, dass Übergänge das Thema sind. ADHSis haben extreme Schwierigkeiten mit Übergängen. Das können große Übergänge sein, das können aber auch kleine Übergänge sein. Was meine ich damit? Ich zum Beispiel, wir wohnen ja jetzt, wir machen ja Latina, Living Apart Together. Und jeden Montag packe ich meinen Koffer und ziehe irgendwo hin. Also jeden zweiten Montag. Wir machen ja Nestmodell. Johannes ist die eine Woche mit unserer Tochter, dann ich die zweite. Und am Anfang waren diese Übergänge schwierig. Also Koffer zu packen, ins Hotel zu ziehen, immer ein neues Hotel. Einerseits war mein Gehirn ganz happy von der ganzen Aufregung. Andererseits waren die Übergänge total kraftraubend. Deswegen gehe ich ja jetzt immer ins gleiche Hotel. Wir machen immer den gleichen Übergabe am Montag, Johannes und ich. Haben da eine Routine entwickelt. Deswegen ist der Übergang jetzt gar nicht mehr so schwer. Es kann also sein, dass du mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner irgendwie auf Reise gehst. Hatte ich letztens mit einem Paar. Schickes Hotelzimmer, wow. Und die Person hat gar keine Lust, weil der Übergang zu anstrengend war. Na, die ist eh schon überreizt oder dysreguliert vom Arbeiten. Und jetzt sitzt sie noch in einer neuen Umgebung, kommt da nicht richtig an und kann sich deswegen für den Sex nicht öffnen. Wäre besser gewesen, zu Hause zu bleiben, Urlaub zu Hause zu machen, im gleichen Ambiente, als dieser Person noch einen neuen Übergang zuzumuten. Es kann auch was ganz Kleines sein. Ich habe Kundinnen, die das ausziehen. Na, Sex findet nicht statt. Also am Wochenende findet Sex nicht statt. Untertags zum Beispiel, wenn die Kinder aus dem Haus sind, weil das Ausziehen zu anstrengend ist. Na, weil da das Gehirn blockiert. Und da arbeite ich mit den Paaren dann immer individuelle Lösungen. Also wir finden heraus, ob da eine Neurodivergenz ist. Und dann, wenn wir da ein Ja haben, dann gucken wir, wie können so individuelle Lösungen aussehen. Ne? Also vielleicht eben nicht ausziehen und dann Sex haben, sondern vielleicht einfach auf dem Sofa erstmal knutschen, anstelle, dass die neurodivergente Person nochmal einen Übergang hinkriegen muss. Dann kann es auch sein, dass bestimmte Stellen oder bestimmte Arten gestreichelt zu werden nicht funktionieren. Ne? Also das kenne ich zum Beispiel von Kundinnen, dass sie sagen, er streichelt mich immer an der gleichen Stelle. Minutenlang, da werde ich wahnsinnig. Ja, das ist auch so ganz typisch. Ne? Und da das zu erkennen, das kann dann auch schon ein Lustkiller sein oder ein Lusthämmer, und das zu erkennen und dann zu sagen, hey, bitte nicht so lange an einer Stelle. Dann ist diese Stelle überreizt, dann springt mein Gehirn an. Mach mal bitte so, mach mal bitte so. Auch das können wir dann erstens herausfinden und dann individuell lösen. Oft ist es auch so, dass man immer gucken muss zwischen Überreizung und Unterreizung. Also es kann sein, dass es auch zu wenig Impulse gibt. Dass das Loslassen, mein Kopf ist immer an und ich kann nicht loslassen, das passiert natürlich neurotypischen Personen auch, wenn das Nervensystem so im Überlebens Modus ist, weil man so viel arbeitet. Und in dem Moment, wo man dann Sex hat oder Sex haben soll und es ruhiger wird, kann das Gehirn nicht abschalten. Das passiert also nicht nur neurodiversen Menschen, sondern auch Normis sozusagen. Aber ganz typisch ist natürlich auch, dass dieses Gehirn einfach weiter schnattert die ganze Zeit. Und da kann es sein, dass mehr Reize helfen. Also es kann sein, dass Sexting, also Sprechen, Musik, bei mir hilft zum Beispiel ganz viel Stellungswechsel, da mehr auf meinen Körper einzugehen, dass das zum Beispiel enorm hilft, um aus dem Kopf rauszukommen und dieses Gehirngeschnatter abzuschalten. Ich habe zum Beispiel für mich auch festgestellt, dass mir das total gut tut, wenn ich davor was mache, was mit Bewegung zu tun hat. Also zum Sport zu gehen, eine Runde zu tanzen, einen Song zu spielen und abzudancen. Dann bin ich nicht mehr so im Kopf, dann bin ich mehr im Körper, dann bin ich mehr in der Wahrnehmung, in der Sensibilität. Und dann ist es für mich leichter, mehr meinen Körperwahrnehmungen zu folgen, als meinem Geplapper im Kopf. Und auch da kann man eben experimentieren und gucken, was passt denn für mich sehr gut. Also es gibt die, die durch die Neurodivergenz lustloser werden oder für die das Übergänge schwierig sind oder für die, die noch nicht wissen, wie sie mit dem Kopfkino umgehen sollen. Und dann geht es natürlich auch in die andere Richtung, dass Sex ein totaler Dopaminbringer ist. Ist er natürlich auch, ne? Also Sex ist der totale Dopaminbringer. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass man wahnsinnig viel Lust auf Sex hat. Viel mehr Lust als der Partner oder die Partnerin. Weil man die Erfahrung gemacht hat, dass das total viel Dopamin bringt. Weil man die Erfahrung gemacht hat, dass es das Nervensystem beruhigt. Weil man die Erfahrung gemacht hat, dass es den Stress runterregelt. Und man total viel Sex haben möchte und das wiederum in der Partnerschaft zu enormen Schwierigkeiten führt. Es kann natürlich auch sein, dass man wahnsinnig viel Testosteron hat, also ne, findet bei neurotypischen Personen genauso statt. Ist mir aber bei vielen von meinen KlientInnen aufgefallen, bei mir sind ja vor allem Paare, wo sie weniger Lust hat und er mehr Lust hat, dass die Männer, die wirklich sehr viel Lust haben, dass das einerseits am Testosteron liegt, aber andererseits eben auch an der Neurodivergenz, weil das System eben gelernt hat, ah, da kriege ich Dopamin, da kann ich mich regulieren, da kann ich Stress abbauen, das ist mein favorite way to go. Und die eben auch total darauf stehen, viele Reize auch über Sex zu haben. Also das geht in alle möglichen Richtungen. Das geht in Richtung Dreier, BDSM, Tantra. Ja, noch intensiver fühlen. Das kann aber auch in die andere Richtung gehen, Slow Sex. Ne? Also ich habe auch Männerkunden, die total auf die Bodytime stehen, total darauf stehen, berührt zu werden. Da geht es schon lange nicht mehr um den Orgasmus, sondern da geht es um dieses intensive Fühlen, intensive Körperwahrnehmung. Je langsamer, desto besser. Je länger streicheln, desto schöner. Und das kann natürlich in den Beziehungen eben auch zu großen Herausforderungen führen. Und da hilft einfach auch immer zu wissen, ah, da ist eine Neurodivergenz im Spiel. Ah, da müssen wir nochmal auf andere Dinge achten. Da können wir nicht einfach nur mit Sachen aus der Sexualtherapie rangehen, sondern da braucht es eben auch eine Psychoedukation, um auch zu verstehen, warum das mein favorite way ist und vielleicht auch herauszufinden, ob auch andere Möglichkeiten außer Sex zu dieser Regulation zum Beispiel oder auch zu mehr Dopamin führen können. Denn oft ist es so, dass natürlich das Rejection Syndrome, also dieses Ablehnung, dass das oft da mitspielt. Also wenn die Partnerin dann nicht so viel Sex möchte, wie er oder wie sie, dann greift oft das Rejection Syndrome. Sie liebt mich nicht. Sie begehrt mich nicht. Und dann kommen oft diese Gedanken, die dann von einem Besitz ergreifen. Ne? Sie wird jemand anderen wählen, wir werden uns trennen. Und das türmt sich richtig gehend auf. Also diese Kombination aus, ich will Sex und ich bekomme ihn nicht, kann diese Schleife anwerfen von, ich fühle mich abgelehnt. Und dann greifen diese Gedanken und man kommt in so einen Teufelskreis und schraubt sich in etwas hinein, wo der einzige Ausweg ist, wir müssen uns trennen, weil ich halte das nicht mehr aus. Das nimmt dann richtig, also extreme Formen an von Zurückweisung, von Formulierungen und dann auch, ne, ich muss mich dann trennen. Und wenn wir da jetzt rangehen würden mit normalen Paartherapie-Werkzeugen, dann würden wir da nicht so weiterkommen. Aber wenn man eben erkennt, es ist das Rejection-Syndrom, was hier greift. Es sind diese besitzergreifenden Gedanken, in denen man sich verliert. Und die führen dann zu ganz krassen Aussagen oder ganz krassen, ne, da müssen wir uns eben trennen. Dann kann man da mit einer Psychoedukation, mit Interventionen, mit dem Paar zusammen was erarbeiten oder mit der Person zusammen was erarbeiten, um aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Der schraubt sich ja immer weiter nach unten und zieht die Person und die Beziehung nach unten. Und da kann man wirklich schön eingreifen und Stoppschilder aufbauen, so dass die Person, die betroffen ist, merkt, oh mein Gott, hier greift mein ADHS in the worst. Hier greift mein ADHS und spielt mir was vor, was gar nicht real ist. Die Person hat vielleicht einfach gerade ihre Tage und will nicht oder hatte einen anstrengenden Tag und hat deswegen keine Lust auf Sex. Die lehnt mich gar nicht ab. Das fällt nur auf mein Rejection-Syndrom. Und die will sich auch gar nicht von mir trennen. Und das ist alles gar nicht so dramatisch, wie mein Gehirn und das ADHS es mir gerade ausspielt. Und das finde ich wirklich schön, mit diesem Wissen bei Paaren wirklich große Veränderungen und Frieden zu erzeugen, weil wir auch aus den Statistiken, also und auch aus der Erfahrung heraus wissen, dass Paare mit einer Neurodivergenz überdurchschnittlich mehr Beziehungsprobleme haben und überdurchschnittlich mehr Probleme in der Sexualität haben. Deswegen überdurchschnittlich mehr präsent sind in Paar- und Sexualberatungen. Und es eben so wichtig ist, das mitzudenken, dass man, wenn man mit Paaren arbeitet oder auch mit Einzelpersonen arbeitet, dass da vielleicht eine Neurodivergenz vorliegt und dass man da Dinge mitdenken darf, Dinge mitdenken muss, um hier wirklich Veränderungen, nachhaltige Verbesserungen zu erzielen. So, das war jetzt wahnsinnig viel Wissen. Für meinen Mann und mich bedeutet das, und das jetzt mal noch zum Abschluss, um die Geschichte rund zu machen, wie ich stelle gerade fest, dass all das, was ich euch heute erzählt habe, habe ich natürlich in Teilen auch. Und das hat zu ganz viel Schwierigkeiten in unserer Partnerschaft geführt. Und das Traurige im Moment ist, und deswegen habe ich auch so geweint, A, zu merken, wir hatten eigentlich gar keine wirkliche Chance. Also mit diesem nicht diagnostizierten ADHS hatten wir gar keine Chance, das wirklich in Frieden und Harmonie zu verwandeln, weil das ADHS immer wieder reingefunkt hat, ne? Die Sprunghaftigkeit, die Unkonzentriertheit, die Lustlosigkeit, das Beleidigtsein, wenn eine angebliche Zurückweisung, dann die Reaktion des Hulks, das ist alles durch das ADHS gesteuert und hat uns einfach auch ganz viele Mikroverletzungen zugefügt als Paar. an denen wir jetzt laborieren. Also wir sind ja jetzt in der Paarberatung, in der Paartherapie, was uns total gut tut, weil wir jetzt als Paar mit der ADHS-Brille auf unsere Partnerschaft, die ja gerade eine Pause hat, auf unsere Partnerschaft gucken. Und dadurch, dass wir nicht zusammenwohnen, wir uns gerade keine neuen Mikroverletzungen zufügen und unsere Nervensysteme langsam mal zur Ruhe kommen und zu regulieren anfangen und wir langsam in so einen Frieden und so eine Harmonie kommen und nicht jedes Mal noch ein neues Ding bewältigen müssen, was uns gerade total gut tut. Also ich merke bei mir, ich werde gerade ruhiger, ich werde regulierter, ich werde entspannter. Und wir gucken jetzt zusammen mit dieser ADHS-Brille auf unsere Beziehung drauf. Und das ist einfach so bitter, weil wir beide bei Top-Therapeuten waren, die das leider nicht erkannt haben. Also wir hätten das auch schon 10 Jahre früher feststellen können. Aber Neurodivergenz ist erst jetzt so, taucht doch jetzt erst wirklich bei Therapeuten und Therapeutinnen auf als etwas, worauf man achten muss. Und wir haben uns inzwischen so viele Mikroverletzungen zugefügt durch das ADHS, dass wir das jetzt erstmal wirklich in Ruhe bearbeiten und bewältigen müssen. Und das war so bitter, weil ich eben gemerkt hatte, wir hatten eigentlich gar keine richtige Chance, ne? Also mit diesem undiagnostizierten großen Puzzlestück, das uns fehlte, haben wir ganz viel gelernt an Methoden von gewaltfreier Kommunikation, Nervensystemberuhigung. Ich habe meine Heart-Shield-Methode entwickelt. Ich habe meine Lustprinzip-Methode entwickelt, meine 5 Steps to Sex entwickelt. Aber es fehlte immer dieses große Puzzlestück Neurodivergenz, um wirklich nachhaltig tiefen Frieden und tiefe Ruhe und Vertrauen und Routinen in unsere Beziehung zu bringen. Und deswegen ist es gerade so, wie es ist. Und es tut uns beiden sehr gut. Und wir haben eine gute Zeit miteinander. Also wir gehen Kaffee trinken und wir ratschen viel. Und wir, na, jetzt so im 3. Monat haben wir auch ganz viel Spaß miteinander. Wir sind aber auch ganz vorsichtig, weil das ADHS trotzdem immer wieder nochmal reinfunkt und zu Verwirrungen führen kann. Und wir sind da beide ganz achtsam und entwickeln da gerade mit unserer Paartherapeutin zusammen, Routinen, gucken da drauf, merken, hier hat wieder das gegriffen oder das gegriffen und können jetzt diese ganzen Mikroverletzungen, also nicht immer nur ein Pflaster draufkleben, sondern wirklich mal in die Tiefe heilen und integrieren und loslassen und verstehen und Frieden damit finden, was uns beiden gerade total gut tut. Und wir wissen eben nicht, wie es ausgehen wird. Also kommen wir wieder an einen Stand, wo wir sagen, ja, wir sind wieder ein Paar und das wollen wir auch sein und wir wollen wieder zusammenziehen. Oder kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, so wie es jetzt ist mit dem Auseinanderziehen und Paar sein, ist es super. Oder wir finden vielleicht auch nochmal ein ganz neues Modell, einfach vielleicht Best Friends Forever und Mama und Papa, das werden wir alles sehen. Aber ich bin sehr froh, dass jetzt die Diagnose da ist, dass das große Puzzlestück erkannt wurde, das fehlt und dass wir uns das jetzt alles in Ruhe angucken können und in eine tiefe Heilung bringen können. So, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, erstmal würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast liked, wenn ihr mir folgt. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt mir gerne am besten über Instagram, über eine direkte Nachricht, so erreicht man mich am besten. Kommentiert gerne hier unten bei YouTube oder bei Spotify oder bei anderen Kanälen, wie ihr es findet. Jeder Kommentar hilft, dieses so wichtige Thema noch weiter zu pushen. Und ansonsten wünsche ich euch einen tollen Abend oder einen tollen Tag oder ein tolles Wochenende, wann immer ihr diesen Podcast hört. Und solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch gerne.